Kaffee. Und falls ihr jetzt zu Hause auch ein bisschen positive Zukunftsentwürfe braucht, dann keine Angst, nur weil ihr letztes Wochenende nicht dort wart oder vielleicht auch einfach nicht alle Workshops und Inputs gleichzeitig hören könnt. Radio Lora war vor Ort und wir haben Veranstaltungen aufgenommen und eine solche Veranstaltung werden wir nun im Sonderangebot heute hören. Und zwar die Veranstaltung mit dem Titel Kultur, Kampf, Kunst, eine Anleitung von Natascha Strobel. Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz und wir hören rein ins Reclaim Democracy.
Gut. Herzlich willkommen zu diesem Anlass, zu diesem Workshop, Atelier/Input-Vortrag mit dem schönen Titel Kulturkampfkunst, eine Anleitung mit unserem Gast aus Österreich, Natascha Strobel. Ich bin sehr happy, dass sie hier ist. Vielleicht noch ganz kurz etwas zu uns, die das hier organisieren. Wir sind die Anni-Klawa-Morf-Stiftung. Mein Name ist Peter Baumgartner. Ich bin bei der Anni-Klawa-Morf-Stiftung angestellt. Was macht diese Stiftung? Uns gibt es jetzt seit 4,5 Jahren. Wir sind eine Stiftung für progressive politische Bildung in der Schweiz. Gegründet wurden wir von der Sozialdemokratischen Partei. Wir sind eine politische Stiftung, das heißt, es ist etwas, was man in Österreich, Italien und Frankreich und Deutschland sehr gut kennt, in der Schweiz noch nicht so sehr. Wir machen aber politische Grundlagenarbeit und keine Kampagnen oder Wahlkämpfe und sind in diesem Sinne auch von der Partei unabhängig, aber natürlich sehr werteverwandt. Und wir dürfen schon zum dritten Mal etwas mit Natascha machen. Und als wir angefragt wurden, für den Reclaim einen Slot zu bestreiten, haben wir uns sehr schnell gewünscht, dass Natascha kommen könnte. Wir haben einen letzten Anlass gemacht mit ihr zum ihrem Buch Radikalisierten Konservatismus. Und jetzt ist ein neues Buch in der Pipeline, das den schönen Namen trägt, Kulturkampfkunst. Und ich bin sehr gespannt, was du uns erzählen wirst die nächsten Minuten. Nach dem Input gibt es die Möglichkeit zu Verständnisfragen, dazu Diskussion und dann gehen wir ins Gespräch. Ich wünsche euch allen viel Spaß.
Vielen Dank. Ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen sehr knapp gekommen, weil ich mich verlaufen habe und kein Internet hatte. Und bis ich WLAN gefunden habe, habe ich ungefähr halb Zürich gesehen. Aber, also schlecht, weil ich zu spät gekommen bin, aber in Wien haben wir so ein bisschen einen Spruch, dass der Wiener Zentralfriedhof halb so groß ist wie Zürich, aber doppelt so lustig. Und jetzt muss ich sagen, jetzt kann ich mal zurückgehen und sagen, das stimmt nicht, das ist mindestens genauso lustig. Genug davon. Es ist freundlich ausgedrückt, ein Buch in der Pipeline. Ich hätte es längst geschrieben haben sollen. Ich hoffe, dass es im Frühjahr des nächsten Jahres endlich erscheint. Aber ich trage das Thema schon sehr lang mit mir rum. Was passiert eigentlich gerade? Was sind das eigentlich für Dinge, die wir gerade diskutieren? Was sind das für Strategien? Und warum müssen wir uns auf einmal mit so Themen auseinandersetzen? Ist die Weinkönigin wirklich eine Frau oder wird uns da irgendwas untergemogelt? Essen Einwandererinnen, Katzen und Hunde? Oder was wir gerade in Österreich diskutiert haben, mitten im Wahlkampf, gibt es eine geheime Verschwörung, dass die Stadt Wien Kindergartenkindern verbietet, auf ihren Garderoben so Bildchen zu haben? Fragt nicht, aber es war jetzt eine ernsthafte Diskussion, 3 Tage lang. Also in Kindergärten gibt es an den Garderoben so Drache, Herz, Katze, was auch immer, damit jedes Kind sein Jackerl aufhängen kann. Aber anscheinend ist das jetzt verboten. Man weiß zwar nicht warum, aber es steht sicher irgendeine woke Agenda dahinter. Man weiß nicht warum. Und wir haben es jetzt 3 Tage lang diskutiert, bis wir draufgekommen sind, nein, überraschenderweise wird es nicht verboten, sondern den Kindergärten steht frei, ob sie diese vorausgewählten Symbole haben, ob die Kinder was malen dürfen, ob sie schon ihren Namen hinschreiben dürfen, ob sie eine Farbe hintun können. Allein, dass ich darüber diskutieren muss oder das so erklären muss, zeigt ganz gut, was passiert hier? Was sind diese Kulturkämpfe? Und es waren jetzt nur ein paar Beispiele der letzten Tage. Dass eine Agenda, eine Strategie, man muss fast sagen, eine Kriegstaktik beschreibt, der extremen Rechten und ihrer anverwandten Spektren, das nicht zufällig passiert, sondern es ist eine Taktik, um die demokratische Aushandlung zu zerstören, dass es diesen Raum einfach nicht mehr gibt, weil er mit so viel Nonsens gefüllt ist, dass wir überhaupt nicht mehr unterscheiden können, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist wahr, was ist nicht wahr, was ist die Realität, was ist nicht die Realität. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, dann müssen wir, warum sich das verfängt, müssen wir auf unsere Gegenwart schauen. Und unsere Gegenwart, da sage ich niemandem etwas Neues, ist eine krisenhafte Gegenwart. Wir haben ganz, ganz viele Krisen, die können wir jetzt aufzählen. Wir haben die Wirtschafts- und Finanzkrise, die noch nachwirkt, wir haben die Klimakrise. Ich bin gespannt, ob ich nach Österreich heimkomme heute, weil das ganze Land in einem Extremwetterereignis gerade ist. Wir haben eine Vielzahl an sozialen Krisen. Wir haben soziologische Krisen, wir haben Krisen der Männlichkeit zum Beispiel. Wir haben Repräsentationskrisen, also dass Leute nicht wählen dürfen, die hier wohnen. Und das ist ein hoher Prozentsatz, kann ich für meine Heimatstadt Wien sagen. Und wir haben Krisen der Repräsentation, dass die, die wählen dürfen, sich eigentlich nicht mehr vertreten fühlen von denen, die sie wählen. Ja? Da habe ich die Pandemie noch gar nicht erwähnt, also Unzahl an Krisen. Das führt dazu, dass es immer weniger Vertrauen gibt in die, die diese Krisen managen müssen, also in unsere gewählten Vertreter und Vertreterinnen. Und so, wenn so eine Lücke entsteht zwischen derer, die wählen dürfen, oder zwischen denen, die beherrscht werden, und denen, die herrschen, dann reden wir von Hegemonieverlust. Dann wird es immer schwieriger, quasi ein Einverständnis zu erzielen, immer schwieriger, einen Konsens zu erzielen, immer schwieriger, den Glauben aufrechtzuerhalten, dass es gelöst wird für alle. Und wenn das entsteht, dann wird die Zukunft unklar. Dann ist es dann, wie wird es in 5 Jahren ausschauen, man weiß es nicht. Und wenn die Zukunft unklar wird, dann haben wir Unsicherheit. Und Unsicherheiten machen immer die Tür ganz, ganz weit auf für alternative Erklärungsansätze, für alternative Zukunftsszenarien. Wenn man einmal so weit ist, dass man sagt, okay, so wie bisher geht es nicht weiter, weil offensichtlich wird das nicht so politisch gemanagt, dann kann es auch anders weitergehen. Und genau in diese Lücke, genau in diese Unsicherheitslücke stößt die extreme Rechte vor, indem sie ein anderes Zukunftsszenario schildert. Es ist sehr vage, aber ein autoritäres Zukunftsszenario, ein abgeschottetes Zukunftsszenario, ein Zukunftsszenario, wo sicher ganz viele Menschen, die jetzt hier sind, dann nicht mehr hier sind, wo Leute, die jetzt oben sind, nicht mehr oben sind und so weiter. Das ist kein Phänomen der letzten 2 oder 4 Jahre, sondern das kommt seit 20, 30 Jahren. Natürlich, wir haben uns die Unsicherheit in unser tägliches Leben hineingeholt mit dem Durchbruch des Neoliberalismus. Wir leben nicht mehr in politisch unsicheren Zeiten, sondern unser Alltag ist sehr viel unsicherer geworden. Wenn wir jetzt alle EinzelkämpferInnen sind, die gegen alle anderen kämpfen, Arbeitszeit, das heißt dann so schön Flexibilisierung, wenn man rund um die Uhr arbeitet, rund um die Uhr erreichbar ist, die Alltagsstruktur zerbricht, weil es nicht mehr klar abgegrenzt ist, was ist Arbeit, was ist Familie, was ist Freizeit, dann kommt alles ein bisschen durcheinander. Und wenn die extreme Rechte ein Versprechen hat, dann ist es ein Ordnungsversprechen, also dass es wieder ordentlich wird, dass Leute klassifiziert werden, dass Beziehungen klassifiziert werden und dass das nicht überwindbar ist. Ja? Also die einen sind oben, die anderen sind unten, die sind drinnen, die sind draußen, alles ist ordentlich. Und in diese Zeit Verunsicherung, in diese Zeit auch des Suchens, da kommen jetzt die Kulturkämpfe ins Spiel. Kulturkämpfe sind noch nicht das Zukunftsszenario, sondern Kulturkämpfe sind die Zerstörung des Bestehenden. Wie funktionieren die Kulturkämpfe? Kulturkämpfe, das hat Adrian Dart sehr schön beschrieben, funktionieren über die Anekdote. Kulturkämpfe sind nicht Fakten, sondern Kulturkämpfe sind die Erzählung einer Anekdote. Das heißt, es ist genau das, was ich vorhin gemacht habe. Jemand hat irgendwo etwas gemacht. Und das Irgendwer und das Irgendwo lässt sich quasi vom Spektrum recht klar eingrenzen. Die Vorlage für das Ganze ist, an einer Universität in den USA hat. Ja, dann hat man das Böse schon beschrieben, die Universität, und dann hat man schon dieses Bild, irgendwelche crazy people, irgendwelche Studis, die überhaupt nicht wissen, wie das echte Leben funktioniert, das spielt dann schon mit. Und die haben dann gemacht. Was haben sie gemacht? Die haben dann gesagt, man darf kein Sushi mehr essen, weil das ist Cultural Appropriation. Die haben Bücher verboten, die haben 740 Gender erfunden, was auch immer. Ja, das ist dann die Anekdote, die erzählt wird. Ob das stimmt oder nicht, ob das mehrheitsfähig ist, ob das eine einzelne Person gemacht hat, ob da ein Kontext fehlt, spielt keine Rolle mehr. Weil wenn die Anekdote draußen ist, dann wird sie weiter und weiter erzählt, wird vielleicht sogar noch adaptiert. Das lässt sich dann sehr gut nachvollziehen, aus den USA wird dann Großbritannien oder in Berlin oder in Wien oder wo auch immer, was auch, wo auch immer das Böse sitzt. Und die Sache ist, selbst wenn man dem nachspürt, ich habe dem selbst auch schon nachgespürt und viele andere auch, das dauert. Und das heißt, wenn man die Fakten dann hat, die Fakten werden nicht so breit verbreitet wie die Anekdote. Und selbst wenn das an die richtigen Leute kommt, das spielt keine Rolle. Denn wenn es nicht stimmt, dann könnte es stimmen. Und dieses, es ist eine Vorlage für die Imagination, ja, dass so oder so ähnlich wird schon passiert sein oder könnte es passieren. Und dann kommst du mit Fakten nicht mehr durch. Ja, das ist der Kulturkampf. Das ist die narrative Vorlage, die immer gleich funktioniert, des Kulturkampfs. Es ist eine gefühlte Wahrheit. Und die Themen sind, also das ist eine breite Palette, ich habe gerade dieses völlig unsinnige Beispiel mit den Kindergarderoben-Symbolen gezeigt, aber auch da spielt, also da auch da ist quasi ein gewisses Spektrum vorhanden, weil hier geht es natürlich um Wien, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt, aber in den Köpfen quasi der extremen Rechten und auch der Konservativen ist es quasi ein Hellhole, ja? Also man da, wenn man über die Grenze kommt, ist es furchtbar. Und die Kindergärten, die ganz, ganz Teil quasi dieser Kulturkampfagenda sind, ich komme dann nachher noch dazu. Das heißt, hier wird nur über eine andere Anekdote, eine neue Anekdote drüber gelegt, um dasselbe zu evozieren. Da wird wohl was verheimlicht. Das ist wohl wegen den ausländischen Kindern, wegen den muslimischen Kindern. Und hier wird ein vorhandenes Unwohlsein, ein Unbehagen, das ich beschrieben habe, eine Unsicherheit, die real ist, die man vielleicht nicht quasi genau sagen kann, warum sie da ist, die wird zur Waffe gegen andere gemacht, auf der gesellschaftspolitischen Ebene. Und die Themen, die bedient werden, da sind sie sehr, sehr pragmatisch. Wir haben es hier mit einem ganz pragmatischen Rechtsextremismus, wir haben es auch mit einem sehr pragmatischen faschistischen Projekt aktuell zu tun. Denn sie nehmen ganz viele Bälle, werfen sie rein und welcher Ball auch immer aufgenommen wird, der wird weitergespielt. Das andere wird liegen gelassen. Aber natürlich sind die Hauptthemen, ist alles im Bereich Rassismus, Antirassismus, Gender und Klimaschutz. Und das sieht man ja, wenn man einen Schritt zurück nimmt, sieht man ja die Absurdität des Ganzen. Dass so etwas wie die Wärmepumpe zu einer Kulturkampfagenda wird, eine technische Lösung, etwas unfassbar Langweiliges, das zeigt ja schon, quasi, wie man bereit ist, das zu drehen und zu drehen und zu drehen. Weil ich habe gehört, irgendwo in Thüringen hat die Wärmepumpe Feuer gefangen und dann ist der ganze Hof abgebrannt und all die lieben Tiere und alle Menschen sind gestorben wegen dieser Wärmepumpe. Ja, das ist dann so die Anekdote zur Wärmepumpe. Da wird es keinen Beleg dafür geben, aber es könnte ja passieren. Ja, weil es funktioniert anders technisch als die, was auch immer, Gasheizung. Und Ja, also man kann sich den Tag auch damit verbringen, sich solche Kulturkampfgeschichten auszudenken. Es gibt Leute, glaube ich, die das machen, aber man lernt auch sehr viel voneinander. Da sieht man, dass die Anekdoten vielleicht mit leicht abgewandelten Orten mittlerweile global einfach neu und wiedererzählt werden. Ja. Ich hoffe, diese Hunde- und Katzenagenda kommt nicht zu uns, aber ich kann es mir leider vorstellen. Ja. Oder dann sind es, ich weiß nicht, der Papagei oder die Schildkröte. Oder, ja. Und das hat einen Grund, das hat einen soziologischen Grund, warum quasi gerade, also Klimaschutz kommt noch dazu, aber quasi warum gerade diese Gender- und Rassismusgeschichten so eine große Rolle spielen. Nachtwey und Amlinger haben das sehr schön beschrieben. Das ist natürlich, weil unser System, das Nachkriegssystem, stabil gehalten wurde. Also wir haben Wohlstand erfahren, wir haben Aufstieg erfahren. Und es wurde aber auf dem Rücken von zwei Gruppen stabil gehalten. Frauen, die daheim geblieben sind, die den vollzeitarbeitenden Mann ermöglicht haben, und Gastarbeiterinnen. Und diese Gruppen sind dann mit der Zeit aufgestiegen, haben höhere Jobs erreicht oder sind in den Arbeitsmarkt eingestiegen, und auf einmal quasi gab es einen Druck für die Männer, die da bis jetzt alleine waren in den Positionen. Und das hat natürlich auch zu dieser Verunsicherung geführt und hat natürlich auch zu einem ökonomischen Druck geführt hat dazu geführt, dass quasi die Vorstellung herrscht, wenn diese Gruppen wieder auf ihrem Platz sind, der ihnen zusteht, dann gäbe es diese Verunsicherung nicht. Und deswegen gibt es natürlich diesen ganz, ganz starken Antifeminismus und natürlich diesen ganz, ganz starken Rassismus, der ja nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern der auf einer quasi materiellen Realität basiert. Und das übergeordnete Thema, was für die extreme Rechte so schwierig ist, immer da ist, ist die Verschwörung. Ja? Das heißt, Kulturkampf funktioniert nur, wenn wir uns die Welt als große Verschwörung vorstellen. Also es passiert nicht zufällig, oder das sind nicht ökonomische Prozesse, oder das sind nicht gesellschaftspolitische Aushandlungsprozesse, die hier passieren, Machtinteressen, sondern das ist eine Verschwörung. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die das alles macht und die das alles als große Verschwörung gegen den weißen europäischen Mann macht. Und das heißt, es ist gar kein berechtigtes Anliegen von Frauen, von Gastarbeiterinnen und so weiter, dass sie auch Rechte wollen, dass sie auch partizipieren möchten, dass sie auch eigenständig leben wollen. Dieses Interesse haben die gar nicht, sondern die sind nur wie so Schachfiguren am Brett, die man verschiebt. Und da gibt es höhere Mächte, die das machen. Und deswegen ist alles, was man dagegen macht, auch nur Notwehr. Und das ist legitim. In der Notwehr kann ich natürlich alles machen, ist auch Gewaltanwendung legitim. Deswegen ist der Klimaschutz ist jetzt Teil dieser Agenda, die Pandemiebekämpfung ist Teil der Agenda, Frauen in Spitzenpositionen ist Teil der Agenda, bis hin zu Sushi essen, Diesel fahren und was auch immer, ist jetzt alles quasi Teil der Notwehr, des Freiheitsbestrebens der eigentlich Unterdrückten. Und es ist ganz spannend, weil man sieht, dass es nur funktioniert, wenn man die Unterdrückungsverhältnis umkehrt im Kopf. Also es wäre nicht legitim zu sagen, eine Mehrheit quasi wehrt sich gegen eine Minderheit, ja, weil das so funktionieren Menschen nicht, so funktionieren auch Menschen in der Gruppe nicht, weil da gibt es, also Menschen sind soziale Wesen, das ist mit unseren Moralvorstellungen nicht kompatibel. Aber wenn ich es umkehre und sage, ich bin aber die eigentlich Unterdrückte hier und ich muss mich eigentlich gegen eine große Verschwörung, gegen Menschen, die viel mächtiger sind als ich, dann funktioniert. Dann funktioniert quasi die Legitimität der Gewalt, der Eskalation und des Kulturkampfs. Ein Beispiel, was ich immer sehr gerne bringe, ist die Nikolauslüge. Das ist etwas, das gibt schon sehr, sehr lange, und es gibt interessanterweise in einer Parallelität zwischen den USA und Österreich, Europa. In Österreich hat es die FPÖ vor über 10 Jahren erfunden, und es ist dann in Variationen durch ganz Europa gegangen. Also das Nikolausverbot geht so, ich habe schon gesagt, die Wiener Kindergärten sind ein Feld des Kulturkampfs. In den Kindergärten in Wien, das hat halt demokratisch regiert, im Dezember kommt der Nikolaus nicht mehr in die Kindergärten, weil man ja so Rücksicht nimmt auf die Muslime. Und die muslimischen Kinder wollen keinen Nikolaus. Wer will nicht Schokolade und Nüsse? Okay. Und deswegen knickt ja, diese böse Stadt Wien ein und der Nikolaus kommt nicht mehr. Das hat nie gestimmt. Es gibt quasi einen Ansatz in der Realität und der ist der, dass bei den ganz Kleinen, ja, bei den Einjährigen, nicht ein fremder, verkleideter Mann in die Gruppe kommt, sondern dass die Säckchen quasi in die Stiefel gestellt werden. Ja? Weil ein bisschen schlimme schwarze Pädagogik sonst dahinter. Ja? Aber quasi nein, jetzt muss man sich vorstellen, jetzt stehen am 6. Dezember, glaube ich, für jeden Wiener Kindergarten die gesamte innenpolitische Medienlandschaft und schaut durch die Fenster, ob ja der Nikolaus in diese Kindergärten kommt. Und überraschenderweise kommt er auch jedes Jahr. Und jedes Jahr kriegen alle Kinder, egal welche Religion sie haben, so eine Nikolausfigur und sie freuen sich überraschenderweise auch jedes Jahr alle Kinder über diesen Nikolaus. Und das ist so eine dumme Sache, die aber jetzt wirklich über Jahrzehnte jedes Jahr wiederkommt. Und ich habe das vor vielen Jahren prophezeit und man sollte sich nicht darüber freuen, weil man recht hat in der Hinsicht. Aber ich habe so echt gedacht, dass sie es noch weiter treiben. Und jetzt ist die Forderung, dass der Krampus auch kommt. Ja? Und ja, den Krampus haben wir vor ungefähr, glaube ich, schon vor 100 Jahren als wirklich schwarze Pädagogik anerkannt. Und es ist vielleicht gar nicht so cool, wenn dieses große, haarige Tier mit Ketten und Rute zu zweijährigen Kindern kommt und ihnen sagt, ich nehme dich mit, wenn du schlimm warst. Aber die FPÖ besteht jetzt darauf, dass der Krampus genauso Teil unserer Kultur ist und gefälligst in die Kindergärten zu kommen. Ja, eine Generation traumatisierter Kindergartenkinder ist es wert, dass man diese Kulturkämpfe führt. Und das gibt es dann natürlich in Variationen in ganz vielen Ländern, hat sich dann auch noch gesteigert mit Weihnachtsmärkten, die nicht mehr Weihnachtsmärkte heißen, sondern Wintermärkte, Schneeflockenmärkte, was auch immer Märkte. Adventmärkte heißen nicht mehr so, und das ist natürlich alles Teil dieser großen Verschwörung, dass Weihnachten verschwindet, dass unsere Traditionen verschwinden, auch jedes Jahr wieder. Und in den USA gibt es genau denselben, also es ist quasi das Urkulturkampfthema auch in den USA, dort ist es The War on Christmas, ja, der Kampf gegen. Und das hat auch zur selben Zeit, wie die Nikolauslüge entstanden ist, dass die Präsidenten nicht mehr Merry Christmas sagen, sondern Happy Holidays. Ja? Aber Merry Christmas müssen sie sagen, weil sonst verschwindet Weihnachten. Dass zur selben Zeit auch Hanukkah stattfindet und noch andere Feiertage, zählt dann nicht, weil es muss Merry Christmas sein. Und es geht dann so weit, dass man, also Starbucks, ja, der Kaffee-to-go-Laden, die bringen jedes Jahr zu Weihnachten so eine Holiday-Cup raus. Ja, das heißt, so ein Becher, der irgendwie nach Winter und Weihnachten ausschaut. Und da wird jedes Jahr, so wie die Innenpolitik in Wien vor den Kindergärten steht, stehen sie in den USA vor Starbucks und schauen, welche Farbe oder wie dieser Becher ist. Und solange da nicht Baby Jesus drauf ist, sondern nur ein Elch oder nur in Holiday Red gehalten, ist es quasi der Untergang des Abendlandes, weil die christliche Tradition von Weihnachten nicht anerkannt wird. Und das ist Kulturkampf. Hä? Wenn man sich denkt, warum rede ich über einen Becher von Starbucks? Warum ist das National News? Das ist Kulturkampf. Und es ging so weit, dass Trump in seiner ersten und hoffentlich letzten Amtszeit dagestanden ist und ganz trotzig die ersten Weihnachten, die er Präsident war, sich in die Kamera gelehnt hat und dann Merry Christmas gesagt hat und geglaubt hat, quasi jetzt hat es allen gezeigt. Es gibt sogar ein eigenes Video, We Brought Christmas Back. Und ich erzähle so gerne, weil das so lächerlich ist, für uns alle ist es lächerlich, aber wir sehen hier auch, also wir sehen die Anekdote, Starbucks hat und die Verschwörung, wahrscheinlich, weil es ihnen jemand gesagt hat, Oder ich habe gehört, in einem Kindergarten in irgendwo war das aber nicht so. Wir sehen jetzt den zweiten wichtigen Punkt des Kulturkampfs, die Emotionalisierung. Ja, man soll gar nicht drüber nachdenken können. Man soll nicht diesen einen Schritt zurücknehmen und denken, warum? Was machen wir hier? Sondern es soll so, wow, das ist schlimm. Wie können Sie den Kindern Weihnachten nehmen? Ja, das ist was, was ganz tief treffen soll. Das heißt, wir haben hier die emotionale Überwältigung von Leuten. Es soll nicht diskutiert werden, sondern es soll nur gefühlt werden. Und es soll ganz, ganz stark und ganz schlimm gefühlt werden. Die Ausdifferenzierung habe ich gesagt, den Pragmatismus auch. Wichtig ist auch eben diese Übernahme. Ja, wir erleben mittlerweile eine Transnationalisierung des Rechtsextremismus. Das heißt, wir sehen, was in den USA diskutiert wird, kommt nach Europa. Was in Europa diskutiert wird, das kommt in die USA. Es geht in alle Richtungen. Nicht, weil sie sich zusammensetzen und sagen, so machen wir das jetzt, sondern weil es organisch über die sozialen Medien funktioniert. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass leider dieses Remigrationsthema auch im US-Wahlkampf noch eine Rolle spielen wird. Wir haben auch gesehen, also diese Kulturkämpfe, die dienen der Diskurszerstörung, sie haben natürlich noch eine zweite Funktion, das ist ein Geschäftsmodell. Das ist ein Geschäftsmodell von ganz, ganz vielen Leuten, von Influencern, Parteien machen das aus den politischen Gründen und von zu Medien-Startups, die nicht mehr nach journalistischen Kriterien funktionieren, sondern deren einziges Ziel ist, Schlagzeilen zu produzieren. Der Artikel selbst ist eigentlich irrelevant. Es geht nur darum, den Screenshot mit der Schlagzeile zu haben und das in die sozialen Medien zu schmeißen, damit das dann zirkuliert und damit man sich darüber aufregen kann. In Deutschland sehen wir das ganz klar, der Ex-Bildchef Reichelt mit News, das ist einfach ein Kulturkampfportal. Das funktioniert nur nach Logik der Kulturkämpfe, es funktioniert nicht nach Logik der politischen Debatte, es funktioniert nicht nach Logik des Journalismus. Wir haben in Österreich auch solche Medien-Startups. Wir sehen auch, dass bestehende Medien immer mehr nach dieser Logik funktionieren. Und das ist die eine Seite, sind die, die das produzieren. Die andere Seite, die habe ich kurz schon angesprochen, die werden emotional überwältigt. Und die bleiben ja nicht für sich, sondern die finden in den sozialen Medien zusammen und regen sich gemeinschaftlich auf, wenn man das so will. Und die Organisationsform dessen, diese spontanen Allianzen mit anderen Menschen, wo es klare Feindbilder gibt, also wo man dann Shitstorms starten kann. Und ich glaube, also ich glaube, dass man unterscheiden muss. Ich glaube nicht, dass es Shitstorms sind, ich glaube, dass es Hetzjagden sind. Diese Organisierungsform ist der Mob. Der Mob ist, wenn man auf Arendt zurückgreift, ist eine frühe Organisationsform des Faschismus. Der Mob ist nicht die Masse und ist nicht, viele Menschen haben ein gemeinsames Anliegen und äußern das irgendwas, sondern der Mob funktioniert nur nach einer inneren Logik, die kann gar nicht von außen quasi komplett gesteuert werden, man kann ihm nur zufüttern und er funktioniert in der Raserei. Ja, das heißt, er funktioniert nur in der blinden Wut, in der blinden Abwertung und in der blinden Gewalt gegen andere. Man kann ihn auf einzelne Ziele lenken, wir haben das gesehen. Wir haben das gesehen, was das bedeutet. In der Schweiz gibt es dafür auch aktuell ein Beispiel. Wir haben es gesehen am Fall Alexandra Vödel-Schmidt, was es bedeutet, wenn dieser Mob gegen einzelne Personen rast. Und das ist das eigentliche Ziel dieser Kulturkämpfe. Das ist nicht die Auseinandersetzung mit Fakten, ob Starbucks das jetzt macht oder diese Kindergärten jetzt so sind oder nicht, sondern es ist quasi die Demokratie aushebeln, indem ich einen Akteur schaffe, der in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Und das ist der Mob. Und was hier das eigentliche Ziel ist, oder was die eigentliche Logik dahinter ist, ist, dass diese Leute glauben, sie befinden sich in einem Krieg. Deswegen ist Cultural Wars auf Englisch fast besser als der Kulturkampf auf Deutsch. Und diese Leute glauben, sie sind in einem Bürgerkrieg. Und diese Bürgerkriegsfantasien, die werden auch, aber nicht so oft, auf der Straße ausgelebt. Aber viel häufiger